Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Lebenswende. Er ist 17 Jahre alt, als er mit einem Freund zusammen einen Mann zusammenschlägt. Als der am Boden liegt, tritt er mit seinen Stahlkappenstiefeln noch nach. Der Grund: Der Mann hatte die beiden jungen Menschen kritisch auf ihre rechtsradikale Gesinnung angesprochen. Einen Tag nach der Tat stirbt das Opfer. Der Täter kommt ins Gefängnis. Er gilt als hochintelligent, aber auch als hochgefährlich. Und er kommt deswegen immer wieder in Isolationshaft. Er findet zum Glauben, und dann kommt die Wende. Er beginnt im Gefängnis in Gottesdienst zu gehen. Er spricht mit Seelsorgern. Er findet zum Glauben an Jesus. Nach seiner Entlassung studiert er Theologie. Heute lebt er in Regensburg und arbeitet als Referent, um auch anderen Menschen die Hoffnung zu machen, dass Veränderung möglich ist. Vom Saulus zum Paulus, Skinhead, Gewalttäter, Pastor. Meine drei Leben. So beschreibt Johannes Kneifel seinen Weg vom prügelnden Neonazi zum praktizierenden Christen. Vom Saulus zum Paulus, Extremist, Christenverfolger, Missionar. So könnte die Biografie von dem biblischen Paulus lauten. Als fanatischer und gewaltbereiter Mann lebt er bis zu seiner Lebenswende. Saulus und Paulus, zwei Namen. Man sagt das immer so, vom Saulus zum Paulus. Wahrscheinlich ist, dass Paulus immer schon diese beiden Namen hatte. Der eine Name ist sein hebräischer Name, Saul, Shaul. Und das heißt der Erbetene oder auch der Erhabene. Und Paulus, der griechische Name, er war römischer Bürger, heißt der Kleine. Zwei Namen, die aber doch zwei unterschiedliche Lebensabschnitte beschreiben. Einmal der selbstsichere, erhabene Saul und dann Paulus, der sich unter die Hand Gottes demütigt. Aber wie kommt es zu dieser Lebenswende? Saul war Jude und zugleich römischer Bürger aus der damals bedeutenden Hafenstadt Tarsus in Kleinasien, das heißt in der heutigen Osttürkei. Der hochbegabte Student kam nach Jerusalem, um bei dem berühmten Rabbi Gamaliel zu studieren. Schnell war er bekannt für seine große Frömmigkeit. Er hielt sich zu der strengen Richtung der Pharisäer und war bereit, den jüdischen Glauben zu verteidigen. Wenn es um den neuen Glauben der Christen ging, kannte er keinerlei Toleranz. Die Behauptung, dass man nur durch den Glauben an Jesus Christus in den Himmel kommt und nicht durch die strenge und minutiöse Einhaltung der Gesetze, brachte ihn zur Weißglut. In den Augen des Saul sind die Christen üble Sektierer, Gotteslästerer, irregeleitete, Verrückte. Solchen Leuten muss man das Handwerk legen, und zwar so schnell wie möglich, damit sich dieser Virus dieses komischen neuen Glaubens ja nicht weiter ausbreitet. Mit Genugtuung wohnte Paulus bereits der Steinigung von Stephanus bei, dem ersten christlichen Märtyrer. Und dann meldet er sich freiwillig für eine Säuberungsaktion. In das benachbarte Syrien, bis nach Damaskus, will er die Christen aufspüren, gefangen nehmen und nach Jerusalem bringen, damit sie dort vor Gericht gestellt werden. Mit Genehmigungsschreiben der obersten Kirchenbehörde und Morddrohungen auf den Lippen startet er seine Razzia gegen die Christensekte. Die Zeit drängt. So schnell wie möglich will er seine Mission zu Ende führen. Und dann passiert das Unerwartete. Kurz vor seinem Ziel zerbricht ihm alles, was er bisher ganz klar gesehen hatte und wessen er sich sicher war. Plötzlich umleuchtet ihn ein helles Licht. Er fällt zu Boden. Und mit diesem schmerzlichen Sturz auf den Boden ging dem selbstbewussten und tatkräftigen Paulus alles zu Bruch, was ihm bisher wichtig gewesen war. Seine bisherigen Überzeugungen, aber auch sein Selbstbild lagen in Scherben. Sein Leben wird unterbrochen. Es gibt einen Riss und nichts ist mehr, wie es vorher war. Wir kennen auch solche Erfahrungen, dass es einen Riss im Leben gibt, eine Zäsur. Manchmal sind es positive Erfahrungen. Da wird ein Kind geboren und auf einmal ist im Leben nichts mehr, wie es vorher war. Oft sind es aber die schweren Erfahrungen, die so eine Zäsur bilden. Eine schlechte Diagnose beim Arzt, der Verlust eines nahen Menschen, der Verlust der Arbeit, eine Trennung oder auch Krieg, Vertreibung, Flucht. Menschen, die immer aktiv waren, sind zunächst mal wie gelähmt. Die alles zu wissen meinten, verstehen nichts mehr. Die, die alles klar gesehen haben, sind wie blind. Was man getan und gedacht hat, stellt sich in Frage. Wertigkeiten werden neu überdacht. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist nur eine Frage, die Jesus stellt. Es ist keine Anklage, keine Abrechnung, kein an den Pranger stellen. Eine Frage eröffnet den Raum, weiter nachzudenken, Stellung zu beziehen, sich neu zu verorten. Mit dieser Frage rührt Jesus Paulus da an, wo seine größte Sicherheit und sein größtes Engagement ist. Und gleichzeitig wird er angesprochen als Person. Er ist gemeint. Es geht hier nicht nur um eine bestimmte Überzeugung oder Tat, sondern um ihn. Jesus geht es in erster Linie immer um den Menschen. Herr, wer bist du? Fragt Paulus. Er weiß nicht, wer der ist, der zu ihm spricht, und doch nennt er ihn Herr. Er erkennt sofort, da ist ein anderer, ein größerer, ein mächtigerer, der so in sein Leben eingreift. Und der, der alles wusste, fragt. Die Frage ist das Tor zu einer neuen Erfahrung. Wer nie zu einer solchen Frage kommt, wird keine neuen Erfahrungen machen, auch nicht im Glauben. Das gilt genauso für Menschen, für die Gott vielleicht bisher nur eine Randerscheinung des Lebens war, aber genauso für die, die schon lange ein Leben in einer Beziehung zu Gott führen. Wer nie die Frage gestellt hat, Herr, wer bist du? Wer also nur vielleicht über Gott nachgedacht hat, aber den Kontakt zu ihm nicht gesucht hat, ihn nicht angesprochen hat, um ihn kennenzulernen, wird nie in eine lebendige Beziehung zu Gott kommen können. Glaube heißt doch, in Beziehung zu Gott leben, ihm vertrauen. Und für die, die eine Beziehung zu Gott haben, finde ich es sehr spannend, darüber nachzudenken, wie das Verhältnis von Gewissheit im Glauben und der Notwendigkeit der Irritation oder der Frage ist. Auf der einen Seite ist es ja wichtig, dass ich an dem festhalte, was ich für richtig erkannt habe, was mir die Bibel auch gespiegelt hat, dass es so ist und was meine Erfahrungen bestätigen. Und auf der anderen Seite bleibt Glaube nur dann lebendig, wenn ich mir immer bewusst bin, dass alles, was ich bisher erfahren habe und was ich glaube und wie ich mir Gott vorstelle, doch immer nur ein ganz kleiner Bruchteil dessen ist, wer Gott wirklich ist. Denn unsere Gedanken reichen doch niemals dahin, Gott wirklich zu begreifen. Da ist es wichtig, Moment. Manchmal kommen in unserem Leben Irritationen vor, durch Lebenserfahrungen, wo unser altes Gottesbild nicht mehr passt. Das ist wichtig, nicht nur auf dem Alten zu beharren, sondern den Gott, mit dem ich lebe, neu zu fragen: Herr, wer bist du? Wer bist du mir in dieser Lebenssituation, in dieser Krise? Wer bist du angesichts dieser Weltsituation? Das kann ein schwieriger und mühsamer Weg sein, aber er lohnt sich, weil wenn wir das durchbuchstabieren, für uns ganz persönlich, wird unser Glaube gestärkt und vertieft. Und wenn wir schon lange glauben, ist es wichtig, dass auch wir Menschen des neuen Weges bleiben. So hat es ja die Apostelgeschichte ausgedrückt. Und so war wohl auch der Name der Christen damals oder einer der Namen: Menschen des neuen Weges. Zurück zu Paulus. Geblendet von dem Licht Gottes fällt er zu Boden und ist blind. Ich glaube, er hat diese Blindheit gebraucht, damit er nicht sofort weitermacht wie vorher. Mit dieser Blindheit ist er völlig ausgebremst. Auch wir kennen das manchmal, dass unser Körper klüger ist als unser Bewusstsein und uns Grenzen aufzeigt und uns ausbremst. In dieser Zäsur, die für Paulus auch in seiner Blindheit körperlich erfahrbar wird, geschieht Verwandlung. Paulus ist fähig, Fragen zuzulassen. Er lässt neue Erfahrungen zu. Er ist bereit, Hilfe anzunehmen. Er ist offen, Gott neu zu begegnen. In dieser Situation ist Paulus nicht in der Lage, sich selbst zu helfen. Er braucht Hilfe. Und wir ahnen, wie schwer das sein kann, sich zuzugestehen, dass man Hilfe braucht. Und dann schickt Gott ausgerechnet einen zu ihm, den er verfolgt hat oder der zu der Gruppe gehört, die Paulus verfolgt hat. Er schickt Hananias zu Paulus. Für beide ist das eine schwere Begegnung und für beide ist das ein Risiko, gewagtes Vertrauen. Beide sind einander ausgeliefert. Ich kann mir vorstellen, der Hananias, und das sagt er ja auch, hat wirklich Angst, zu Paulus hinzugehen, weil er wusste, der hat nur im Sinn, die Christen auszurotten. Und auf der anderen Seite, Paulus, der muss doch auch Angst gehabt haben, jetzt, wo er so hilflos ist, dass einer der Verfolgten voller Hass zu ihm kommt. Nur weil beide dieses Risiko eingehen, kann dann auch das Wunder geschehen. Hananias betet für Paulus und ihm werden nach 3 Tagen Blindheit die Augen geöffnet. Für seine geistliche Blindheit, für den nächsten Schritt, für seinen Lebensweg. Eigentlich könnte doch die Geschichte hier zu Ende sein, oder? Viele Bekehrungen enden damit. Und bei Bekehrung meine ich jetzt nicht nur die Leute, die irgendwie sagen können, ich habe am so und so vielten, um so und so viel Uhr Jesus mein Leben übergeben, sondern jeder, der sich irgendwann vielleicht auch einfach in einer langen Entwicklung Gott zugewandt hat. Viele Bekehrungen enden damit, dass Leute sagen, ich habe Jesus erlebt, er ist mir begegnet, ich habe eine neue Sicht auf mein Leben bekommen und ich bin ja getauft und konfirmiert, ich gehe in den Gottesdienst. Und dann ist das Kapitel abgeschlossen. Aber das ist ein ziemlich großes Missverständnis. Denn Bekehrung heißt auch Berufung. Bekehrung heißt, sich in den Dienst dessen zu stellen, an den man glaubt. Wie selbstverständlich fängt Paulus gleich an, bei seinen jüdischen Glaubensgenossen für Jesus zu werben. Er bezeugt, dass Jesus nicht ein gescheiterter Prophet ist, sondern dass er wirklich der erwartete Messias der Juden ist. Und er, der verwandelte Paulus, ist der lebendige Beweis dieses Auferstandenen. Viele Juden fangen an Jesus zu glauben. Auch für uns gilt, wir sind gerufen in den Dienst in der Gemeinde, in unseren Einsatz für Gott. Die Frage ist nicht, habe ich dazu Lust oder kriege ich genug Anerkennung dabei und ist das auch eine ehrenvolle Tätigkeit? Was bringt sie mir eigentlich? Die Frage ist, wie wird Gottes Ruhm und Gottes Reich größer in dieser Welt? Wie kann ich mitwirken, dass Menschen in Kontakt kommen zu Jesus, ihm nachfolgen und ihm die Ehre geben? Jesus ist immer noch auf der Suche nach Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, die bereit sind, sein Werkzeug zu sein. Und das kann so unterschiedlich aussehen, so unterschiedlich, wie wir alle sind. Es gibt Menschen, die können so locker flockig von Jesus reden und können jeden in der U-Bahn anstoßen und sagen, Mann, ich habe so was Tolles dir zu erzählen. Wenn ich das machen würde, ich glaube, das wäre nur peinlich. Ich kann das nur so von hier oben. Aber es gibt Menschen, die können das einfach. Und es gibt Menschen, die beten zu Hause. Wie wunderbar. Es gibt Leute, die helfen anderen, die sind einfach da. Manche ermutigen Menschen nur dadurch, dass sie freundlich sind und aufmerksam. Und auch dadurch etwas von der Güte Gottes ausstrahlen. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, auch in ganz praktischen Dingen, etwas für Gott zu tun, sich ihm in den Dienst zu stellen. Helfen wir einander, unseren Platz zu finden. Helfen wir uns einander, in unserer Berufung zu bestärken. Vielleicht auch neu zu fragen, wo und für wen und was, für was wir uns einsetzen können. Ich nehme für mich mit aus der Bekehrung des Paulus, die ja auch ein ganz einmaliges Erlebnis ist, die Frage zulassen, Herr, wer bist du? Wer bist du heute für mich? Den Schritt des Vertrauens wagen, immer wieder neu. Nach der Aufgabe fragen, die Gott für mich ganz persönlich hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.